Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken für das, was wir hier haben dürfen singen, jetzt auch zum Einstieg. Der Gegner ist gefällt. Er bewegt sich zwar noch, aber er ist besiegt. Und wir dürfen aus der Gnade leben, auch wenn wir tagtäglich verklagt werden. Merci vielmals, dürfen wir weitermachen mit Jakobus. Ich möchte bitten, dass wir alles dürfen ablegen, was uns jetzt beschäftigen würde oder hindern daran, dir näher zu kommen. Tu du uns pflügeln durch deinen Geist. Amen. Also, herzlich willkommen zu einem weiteren Jakobusabend. Wir werden es so machen, dass heute am Abend, dass wir so weit kommen, das Kapitel 2 abzuschliessen. Und dann würden wir Ende Januar würden wir dann mit dem Kapitel 3 anfangen. Also hätten wir dann Ende Januar, Ende Februar. Und wenn ich mir dann angeht, so weiter Ende März, April. Genau. Gut. Ich möchte, dass wir den Film wieder einspannen können, zusammen aufgreifen, was wir als letztes angeschaut miteinander. Wir haben diese Folie hier als letztes gesehen, Hinweis für die Seelsorge, Gesetz und Gnade. Es kommt mir noch gerade in den Sinn, ich habe euch Folie versprochen, aber sie nicht geschickt. Ich werde das nachholen. Nach dem Abend, am 21. Ferien, und dann habe ich Zeit, das zu verschicken, einfach an die E-Mail-Adresse, die ich habe. Und dann habt ihr gerade alle 70 Folien auf einmal. Gut. Wir haben aufgehört mit dem Aspekt, dass wir Christi sind, durch das Blut Christi, vom Gesetz gerettet, wo uns eigentlich schuldig gesprochen hat, wo wir noch ungläubig waren. Und wir sind auch auf den Punkt gekommen, dass wir haben gemerkt, ja, wir halten ja eigentlich aus Liebe zu dieser Erlösungstat, die da ist passiert, am gelebten Vorbild von Jesus fest und wollen diesem Vorbild nachleben. Und nicht, weil wir uns selber durch Werk retten wollen. Aber auch nicht irgendwie in dem Sinne, jetzt legen wir, ja, jetzt haben wir das Himmelfahrtsticket, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, und jetzt müssen wir uns zurücklehnen. Zu dem dann vielleicht noch heute etwas. Und wenn Fehler passieren, da steht wie Felsen so fest, so steht Christus als dein Fürsprecher für dich ein. Mit diesen Folien haben wir das letzte Mal abgeschlossen. Und jetzt, wenn wir wieder zum Jakobus zurückgehen, dann wollen wir hier noch Fragen zur Parteilichkeit anschauen. Das jetzt schon mal durchlesen. Sein Gnade und auch sein Geist gibt uns ja eigentlich Kraft, mit den Leuten, die in unseren Augen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen schwierig oder anders sind, richtig können umzugehen. Vielleicht sind ja mehr die Schwierigen und die Andersartigen. Und sein Geist gibt Kraft, dass wir mit denen, mit unseren Nächsten, speziell in der Gemeinde, richtig können umgehen. Und es geht ja nicht nur um ein richtig Umgehen mit diesen Leuten, sondern es geht auch ganz klar um Belohnung, wenn wir es machen. Ich bringe dir da dann noch ein paar Verse dazu. Es ist ganz klar, dass unser Verhalten hier auf dieser Welt, auch wenn wir nicht unter dem Gesetz leben, sondern unter Gnade, hat Auswirkungen für auf die Ewigkeit. Also, wenn ich die Bibel richtig lese, hat so einen gewissen etwas zu tun mit unserem Stand, wo wir mal im Himmel werden haben und mit unserem Status. Also die Zeit, wo wir hier auf dieser Erde leben, wo eigentlich schon alle in Christus vorbereitet sind für uns. Wir müssen nur, wie es die Bibel sagt, drinnen wandeln. Also gibt es irgendwo auch Entscheidmöglichkeiten, sage ich, in einer Situation, sich eben für ein gutes Werk zu entscheiden oder auf die andere Seite weiter vorzurennen oder eben den persönlichen Emotionen freien Lauf zu lassen, sage ich jetzt mal. Also, es geht mal vor dem Richterstuhl Christi stehen und werden entweder Belohnung erlangen oder Verlust erleiden. Und da reden jetzt nicht sind wir gerettet oder sind wir nicht gerettet? Geht es hier um Heilsfrage? Dort geht es nicht mehr um die Heilsfrage, sondern es geht um, wenn man das so ausdrücken darf, um ein Preisgericht. Ich stütze mich dabei vor allem ab auf Beispiele, die im Neuen Testament zu lesen sind. Der Matthäus 10,42 zum Beispiel. Dort steht, und wer einen dieser Geringen auch nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt, weil er ein Jünger heisst, also weil es eben jemand von uns ist, sage ich jetzt mal, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Also, die Bibel redet im Neuen Testament an verschiedenen Orten von Lohn. Und eine sehr einschlägige Stelle ist der 1. Korinther 3, 11 bis 12. Ich zitiere, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also Jesus Christus ist der Eckstein, ist das Fundament und auf Jesus Christus wird die Gemeinde gebaut. Nicht auf ein eigenes Werk, nicht, dass wir meinen, ah ja, mit unserem Werk legen wir die Grundlage und Jesus gehört einfach dazu und ist dann auch irgendwo der Mörtel, der das Ganze zusammen hat. Nein, Jesus ist das Fundament. Und es geht weiter im Vers 12. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, also obwohl Christus der Grund ist, kann es gleich sein, dass wir halt mit Holz, mit Heu, mit Stroh drauf bauen. Heisst es dann, im Vers 13, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, weil es durchs Feuer offenbar wird. Und welcher Art eines jeden Werk ist, wird durch das Feuer erprobt. Also, die Werke, wenn man es in diesem Bild hier, wenn man das Bild hier aufnimmt, werden im Feuer geprüft. Und alles, was Stroh und Stoppeln ist, was selbstsüchtig ist, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, oder das, was aus Christus, eben Christus hat alle Werke schon vorbereitet, wenn wir drin wandeln, dann gibt es Belohnung. Oder? Und alles, was aus uns rauskommt, selber gemacht, sektiererisch, gesetzlich, was auch immer, das wird verbrennen, das wird vergehen. Und das heisst auch, dass Leute zwar alles werden verlieren, aber gleich gerettet sein, aber wie durchs Feuer, sagt das Wort. Also, dass die eigentlich nicht mit nichts anstehen. Klar, Gnade akzeptiert für ihr Leben, aber dann sehr wahrscheinlich einfach so agiert, dass alles auf Selbstzucht, auf eigene Sachen gebaut ist worden und nicht auf dem Fundament von Jesus. Das Hinweise zu diesem Lohn. Und damit sind wir ja jetzt eigentlich wieder beim Kernthema vom Jakobusbrief, dass unser Zeugnis mit unserem Leben, also das, was wir sagen, soll mit der Tat übereinstimmen. Und jetzt komme ich da zu diesen Fragen der Parteilichkeit, ganz speziell. Gläubige sollen auch ihr Gemeinde durch die Tat eigentlich den Beweis erbringen, dass der Glaube, den sie haben, echt ist. Oder weil, ein paar Folien später zeige ich dann nochmal die Bäume. Das Werk, das wir tun, ist ja lediglich eine Frucht. Das Werk, vom Werk kann man auf die Wurzeln zurückschliessen. Und darum sagt das Werk, das wir machen, sehr wohl etwas aus über unsere Grundhaltung. Es ist nicht das, was darüber entscheidet, werden wir gerettet oder gehen wir verloren. Das ist der Glaube. Aber das Werk ist dann die Frucht von dem, was hier passiert ist, in mir innen. Und wenn wir ganz konkret werden für die Gemeinde, wenn wir jetzt eben die Gottesdienstsituation, die da beschrieben ist, am Jakobus Kapitel 2 anschauen und uns die Frage stellen, wenn jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, Ausländer in unsere Gemeinde kommen, von einer anderen Volksgruppe oder so, erweisen wir denen genau die gleiche Freundlichkeit wie den eigenen Leuten in diesem Sinn? oder ihre Gemeinde in diesem Kontext drin, lieben wir die Jungen mehr als die Alten, weil ja die junge Gemeinde von morgen sind, oder ehren wir die Alten genau gleich? Also man kann auch dort die sozialen Unterschiede machen, oder sagen, ja, gehören zum alten Eisen, ich setze auf die Jungen, wir gehen mit denen den Weg, oder so. Nein, es ist ein Miteinander, die Alten mit den Jungen. Jung gibt Schwung, Halt gibt Halt, gibt es ja das Sprichwort. Oder bei den Alten ist man gehalten. Dann, unsere Gesellschaft, die so viel auf das Äußerle setzt, oder? Ein gut angelegter Mensch, der zu unserer Gemeinde kommt, oder so, oder jemand, der gut aussieht, tun wir denen mehr Wertschätzung entgegenbringen, als jemandem, der jetzt halt einfach mit weniger guten Kleider auftritt, sich vielleicht auch nicht so gewaschen hat, vielleicht ist er unansehnlich oder sie. Ja, machen wir dort Unterschiede? Ist es uns wichtiger, wenn eine bekannte Persönlichkeit in unserer Gemeinde ist oder so, die besser lernen zu kennen oder eben die weniger bekannte, die weniger im christlichen Sinn populäre, sage ich jetzt mal, ein bisschen despektierlich. Mieten wir Leute, die ein körperliches Gebrechen haben, weil wir einfach sehen, oh, das gäbe noch Aufwand, mit denen zu reden, oder ja, wir verstehen sie auch nicht gut, oder was auch immer, durch irgendeine Behinderung, es kann ein Altersgebrechen sein, ja, wir haben vielleicht so ein bisschen Hemmungen, in Kontakt zu treten. Suchen wir nur eine Gemeinschaft mit den Starken und Gesunden. Und eben er, was im Jakobus vor allem angesprochen ist, ziehen wir die Reichen, die Einfluss haben, die uns etwas könnten bringen für unser Leben, ziehen wir die den Armen vor. Also es ist eigentlich das Ganze, die ganze Breite vom sozialen Spektrum, wo wir da haben, das Beispiel bezieht zwar auf die Reichen, aber es geht um das königliche Gesetz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Egal, wie er aussieht, wie er redet, von wo er kommt, welchen Status er hat in unserer Gesellschaft und so weiter. Also stellen wir uns die Fragen ernsthaft und machen wir dort auch mal so ein Resümee innerlich, ist jedem am besten, wo er da seine Probleme hat und bringen wir das einfach im Gebet auch vor Gott und bekennen wir uns schuldig, merken, ja, da haben wir wirklich versagt. Aber nehmen wir dann auch die Vergebung an und die Vergebung annehmen, eben Gnade auf der einen Seite, aber Tat auf der anderen Seite. Dann Veränderung. Ja? Veränderung des Denkens, des Handelns, des Wollens. Und vielleicht steht der Tropfen hüllt den Stein. Aber irgendeinmal müssen wir durch Tat beweisen, dass das 20 gefallen ist, oder? Und es hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun, sondern es ist einfach die Tat, weil mir Christus so mit viel Wertschätzung, sage ich jetzt mal, entgegen ist gekommen, er hat es gar nicht gebraucht. Gott braucht den Mensch grundsätzlich nicht, er genügt sich selbst, aber er hat es gleich gemacht. Und ist uns mit Gnade begegnet und jetzt, wie tun wir reagieren? Weil wenn wir etwas gegen unseren Nächsten haben, dann haben wir etwas gegen Gott. Es hat immer mit Gott zu tun, unser Gegenüber. Jetzt da nochmal zu dieser Übersicht. Wir befinden uns im Kapitel 2 und steigen jetzt ein mit dem Vers 14. Jetzt haben wir durch seine Reaktion auf soziale Unterschiede wird der Glaube bei uns erprobt und jetzt wird er daran erprobt, ob er Werke hervorbringt, der Glaube. Das tut jetzt die Verse behandeln, die Thematik, Vers 14 bis 26. Und dass wir so richtig wieder reinkommen, lese ich das gerade vor. Kapitel 12, im Jakobusbrief, Vers 14 bis 26. Vers 2, ja. Kapitel 2, Entschuldigung, Vers 14 bis 26. Ich nehme den 13er auch gerade dazu. Niemand sage, wenn er fangen wir beim 14 an, weil das ist ein neuer Abschnitt. Glaube und Werke ist er bei mir überschrieben. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ich habe das hier überschrieben. Glaube, Werke, was jetzt? Genau. Also braucht es jetzt gleich Werk und längt der Glaube gleich nicht und ist gleich nicht eine Werkgerechtigkeit. Wir lösen das gerade auf. Die Verse, die ich jetzt hier gelesen habe, gehören wahrscheinlich zu den umstrittensten im ganzen Jakobusbrief. Gewisse Grössen aus der Kirchengeschichte haben auch ihre liebe Mühe damit gehabt, unter anderem unser Freund Martin Luther, der auch dort gedacht hat, hier scheint es einen unauflösbaren Konflikt zu geben zwischen der Rechtfertigungslehre aus Werk beim Jakobus und der Rechtfertigungslehre durch den Glauben, den der Paulus vor allem bringt. Weiter muss man sagen, dass die Verse hier oft missbraucht werden, für eine gewisse Irrlehre zu unterstützen. Und ich glaube, ich darf das als Irrlehre hier auch bezeichnen. Nämlich Leute, die sagen, die Rettung geschieht durch Glauben und Werk. In der Literatur wird das als Synergismus bezeichnet. Und das wäre eine Irrlehre. Also sprich, dass Jesus zwar das Erlösungswerk vollbracht hat am Kreuz, aber jetzt braucht er noch mehr. Jetzt muss ich auch noch dazu beitragen. Und ich würde in diesem Zusammenhang einfach immer wieder auf einen Schächer am Kreuz herweisen. Der hat da nicht mehr rumgewerkelt. Der hat sich auf die Schnaufe konzentrieren, im wahrsten Sinn des Wortes, weil er da am Kreuz genagelt war. Und Jesus sagt ihm noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Glaube allein. Wir müssen Jesus als Retter vertrauen und das reicht. Sein Erlösungswerk aus Barmherzigkeit gegenüber uns reicht. Und es braucht nicht noch Frömmigkeit in diesem Sinn, wenn es Herd auf Herd geht. Und durch das, was wir jetzt hier haben gelesen, könnte man über diesen Abschnitt wirklich die Überschrift setzen, Gerechtigkeit durch Werke. Weil wir in einem gewissen Sinn tatsächlich, wie ich es eigentlich schon einleitend angesprochen, durch Werk gerechtfertigt werden. Wie gesagt, das Werk ist das, was an die Oberfläche kommt, wenn wir etwas tun. Wir sollten aber, dass wir da die ganze Geschichte richtig erfassen, mal so ein bisschen 6 Aspekte von Rechtfertigung, wie werden wir denn gerecht, verstehen. Und auf den nächsten 6 Folien bringe ich die und habe ich jeweils genau noch einen Bibelvers dazu notiert. Und die möchten wir kurz zusammen anschauen. Es fängt an im Römer 3,24. Römer 3,24. Und ich zitiere den 23 da auch noch gerade zitieren. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also, wir haben es nicht verdient, gerechtfertigt zu werden, aber wir sind es doch durch Jesus Christus, durch seine Gnade, aus Gnade gerechtfertigt. Der zweite Punkt ist, aus Glauben gerechtfertigt. Da möchte ich aus dem Römer 5 den ersten Vers lesen. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind aus Glauben gerechtfertigt worden. Der Glaube ist eigentlich die Reaktion auf Gottes Gnadenakt am Kreuz. Und durch den Glauben nehmen wir das Geschenk an. Und Glauben ist eigentlich das in uns, was annimmt, was Gott für uns gemacht hat. Ist das so klar formuliert, oder? Genau. Das ist das, das ist unsere die Resonanz in uns innen. Und wer gibt die Resonanz? Es ist der Geist. Es ist der Geist Gottes. Gerechtfertigt durch sein Blut, Römer 5,9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Das Blut ist der Preis, der bezahlt werden musste, damit unsere Rechtfertigung wirklich gewährleistet werden kann. Die Sündenschuld ist durch das kostbare Blut von Jesus Christus beglichen worden, dass Gott jetzt eben der gottlose Sünder, der er eigentlich naturgetreu ist, kann rechtfertigen kann. Und sein Zorn ist in dem Sinn völlig gestillt durch den Tod. Der Zorn ist gestillt, wenn man es so in einem menschlichen Bild bringen kann. Das zur Rechtfertigung durch das Blut von Jesus. Ein weiterer Punkt, gerechtfertigt durch Gott. Römer 8, 33. Da lese ich: Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Gott rechtfertigt durch seinen universellen Plan, wie er eben Christus auf die Erde gebracht hat, wie ein Mensch gerecht werden kann. Dann ein weiterer Punkt, gerechtfertigt durch die Macht der Auferstehung Christi. Römer 4, Vers 25. Da lesen wir: Ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Das ist ein springender Punkt. Also, die Macht, die da Christus auferweckt hat, unsere Rechtfertigung ist genau mit dieser Macht verbunden. Und seine Auferstehung beweist ja eigentlich, dass Gott am Werk von Christus, das er gemacht hat, am Kreuz, Wohlgefallen gefunden hat. Und jetzt, der schwierige Punkt, gerechtfertigt durch Werk. Ja, ist jetzt eine Werkgerechtigkeit? Nein. Nochmal, Werk sind der äußere Beweis der Echtheit von unserem Glauben. Sie drücken nach außen aus, was sonst unsichtbar wird bleiben. Und dadurch erkennen wir eigentlich auch, dass ein bestimmter Mensch aus Gnade, aus Glauben, durch das Blut, durch Gott, durch die Auferstehungsmacht Christi und durch Werk eben gerechtfertigt ist. Und nochmal zu diesen Werken. Ihr seht hier die zwei Bäume. Der hat eine andere Skizze bekommen, die ich abgeben kann. Aber wenn das Herz vom Mensch sündig bleibt in diesem Sinn, dann seht ihr die Früchte an diesem dürren Baum. Keine Früchte. He? Und jeder, der keine Früchte bringt, wird abgehauen. Genau. Und jetzt ablegen und anlegen, haben wir da geschaut. Also vom Kreuz her oder auf das Kreuz her unser Leben ausrichten. Uns von Christus verändern durch seinen Geist und in seinen Werk wandeln. Und dann wird es ein schöner Baum, der blüht und der 12-mal im Jahr Frucht bringt oder weiss ich wie viel. Nein, hoffentlich mehr als 12-mal im Jahr. Also, das ist genau das Prinzip. Das Werk, das jemand tut, sagt sehr viel über seine Wurzeln aus. Und es ist ganz klar, dass wir hier innen, ja, wir sind noch in unserer fleischlichen Natur innen. Und das passiert etwa die. Aber dann können wir zum Kreuz, können die Vergebung annehmen und können weitergehen in unserem Leben. Aber das auf der linken Seite da, der Baum, der Frucht bringt, das ist eigentlich das Zeichen, dass der Mensch gerechtfertigt ist. Es ist noch ganz lustig, Calvinisten, die groben da in den Anfangszeiten, die haben sich immer gefragt, ja, wie kann ich denn sehen, dass ich gerettet bin? Und dann haben sie gemerkt, ah ja, wirtschaftlicher Erfolg, das bedeutet Rettung. Und man hat sich davon anstrengen. Und es hat wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wirtschaftlicher Erfolg gegeben. Ergo ist man davon ausgegangen, Gott segnet die Gerechten, die haben automatisch wirtschaftlichen Erfolg. Aha, am wirtschaftlichen Erfolg sehen wir, der ist gerettet. Protestantische Wirtschaftsethik nennt sich das in der Forschung. Genau. Und das geht auf Calvinismus zurück, wo man eigentlich sagt, und hat ja in Genf seinen Ausgangspunkt gehabt, und der hat die Schweiz geprägt. Der hat auch die reformierten Gebiete, aber ich will euch jetzt da nicht irgendwie eine geschichtliche Vorlesung bieten, aber das ist ein sehr interessanter Punkt. Überall dort, wo sich der Calvinismus ausbreitet hat, hat er ganz klar wirtschaftliche Prosperität, hat das Land erlebt. Oder? Und selbst die russische Zarin hat dann Leute noch angesiedelt und so weiter und so fort. Aber das wären andere Themen. Eben, der Mensch ist ja eigentlich immer unterwegs, so ein bisschen, ja, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet, mache ich Werke aus mir raus, mache ich Werke, wo Bestand haben. Wir haben ein Wissen in der Bibel, das wir jetzt heute Abend haben angeschaut. Nein, wir müssen nicht schauen, sondern wir dürfen wissen. Glaube ist in erster Linie ein Wissen und ein Vertrauen darauf. Und aus Liebe zu unserem Retter wollen wir die guten Werke tun. Nicht, weil wir uns noch irgendwie müssen retten und müssen schauen, ah, sind wir gerettet oder nicht. Gut. Vers 14, was habe ich da noch geschrieben? Schlüssel zum Verständnis. Jetzt wieder zurück in Jakobus, genau. Jakobus. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Jetzt muss ich jetzt schnell schauen, was da. Genau, bevor ich ein bisschen abdriftet mit der protestantischen Wirtschaftsethik, wenn ich da den Faden nochmal aufnehmen darf. Es gibt zwei Schlüssel, die eigentlich helfen, den Vers richtig zu verstehen. Der Jakobus sagt ja nicht, was nützt es, obwohl ein Mensch Glauben hat, sondern vielmehr sagt er, was nützt es, wenn jemand sagt? Und das ist eigentlich ein Schlüssel hier drin, wenn jemand sagt, er habe Glauben. Also mit anderen Worten kann man eigentlich sagen, es geht hier nicht um einen, der wirklich einen Glauben hat und doch nicht gerettet ist, sondern es geht um einen, der ein Lippenbekenntnis bringt, wenn jemand sagt, er habe Glauben. Also es geht hier um einen solchen Menschen. Der Jakobus beschreibt den, der lediglich ein äusserliches Glaubensbekenntnis ableitet und er sagt, er hat Glauben, aber in seinem Leben, wie wir es vorhin mit den Bäumen haben gesehen, weist nichts darauf her. Es weist nichts darauf her, es spricht eigentlich eher gegen ihn. Und der zweite hilfreiche Schlüssel ist die Lesart, kann ihn diese Art von Glauben retten. Wenn wir hier lesen in gewissen Übersetzungen, selbst in Hoffnung für alle, wenn man die konsultiert, kann ihn diese Art von Glauben retten. Dazu möchte ich noch kurz den Matthäus 7, Vers 21 vorlesen. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das Matthäus 7, 21. Also, wir müssen tun, weil es wird viele Leute geben, laut Bibel, die einfach Herr, Herr haben gesagt, also wo es ein Bekenntnis ist geblieben, aber sie haben dann nicht umgesetzt, was sein Wille wäre. Und wenn wir fragen, welche Art von Glauben der Jakobus meint, dann finden wir eben die Antwort im ersten Teil von diesem Vers. Er redet über einen Glauben, der nur aus Wort besteht, sich aber nicht in Werk beweist. Ein solcher Glaube ist wertlos, er ist heisse Luft, weiter nicht. Ich habe kürzlich gerade ein Gespräch gehabt mit einem Mann, der ist herzoperiert worden und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen, wohnt in unserer Nachbarschaft. Und dann hat er auch gesagt, ja, ich glaube auch. Also wir haben uns ein Geburtskärtchen verschickt, haben wir in der Nachbarschaft eine Duftmarke gesetzt, in dem Sinn, eben mit dem Bibelvers hinten drauf, ist gäbig, wir konnten es gerade verteilen und dann hat man sich positioniert. Und aufgrund von dem haben wir dann ein Psychli bekommen und mir ist dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und jetzt ist meine Frage, ja, ich will hier kein Urteil fällen, aber ist das der Glaube, der durch Werk sichtbar wird? Oder ist es einfach ein traditionelles Lippenbekenntnis? Ich gehe ab und zu den höheren vier Tagen in Kille, Ostern, Weihnachten, Taufe und so weiter. Sonst lebe ich aber mein Leben, wie es mir passt. Aber ich glaube noch. Zu dem «Ich glaube noch» kommen wir dann noch ein paar Verse später. Wenn wir weitergehen im Vers 15 und 16 vom Jakobus, Kapitel 2. Dann lesen wir hier, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Jetzt wird es wieder ganz praktisch in der Gemeinde. Ein Alltagsbeispiel von damaliger Realität. Habt ihr schon mal erlebt, in der Gemeinde, dass irgendjemandem von euch irgendwie zu essen, zu trinken, Kleidung gefällt hat? Ja, dann erfüllen wir ja das tiptop, oder? Ja, vielleicht fehlt noch etwas anderes. Das ist einfach ein Beispiel. Aber es wird gezeigt, wie vergeblich die Worte ohne Taten sind. Und wir lernen hier zwei Menschentypen kennen. Der eine hat weder genug zu essen, noch etwas anzulegen. Und der andere, der hat beides. Der hat zu essen, der hat genug anzulegen, ist aber nicht bereit zu teilen. Er geht aber mit seinen Worten so ein bisschen Grosszügigkeit, he? Tut er so ein bisschen mimen und sagt zu seinem armen Bruder, «Gang, zieh dir etwas an, gönn dir eine gute Mahlzeit.» So wie ich es auch mache, oder? Nein, gönn dir eine gute Mahlzeit. Aber er bewegt nicht den kleinen Finger dabei. He? Also es kommt ihm nicht in den Sinn, aufzustehen, zu seinem Schaft zu gehen, dem Kleider anzubieten oder ihn heim einzuladen und für ihn zu kochen. Was nützen solche Worte? Sie sind wertlos. Ja. Sie stillen weder Hunger, noch sorgen sie dafür, dass sich der Betreffende aufwärmen kann. Wo sind wir alben so? Ja. Du, mir geht es so schlecht, der Letzte. Jetzt könnte man sagen, ja, weisst, musst noch mal ein bisschen Bibel lesen und dann kommt alles gut. Tschüss, schönen Sonntag. Ja. Das wäre vielleicht unsere Situation. Kochen, Kleider geben, geistlich gesehen. Kochen füllen. Tut ihn anleiten, helfen ihm, machen Seelsorge, tut ihn begleiten. Im Vers 17 lesen wir, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ein Glaube ohne Werk ist überhaupt kein Glaube. Es ist ein Gerät. Der Jakobus sagt hier, aber nicht, dass wir durch Glauben und Werk gerettet werden. Wenn wir das meinen, dann haben wir wieder das Problem, dass wir etwas neben Jesus Christus stellen. Jesus Christus hat gezahlt. Wenn wir durch den Glauben und noch zusätzlichen Werk erlöst werden müssen, gäbe es immer zwei Retter. Christus und mich, höchstwahrscheinlich. Aber das Neue Testament, eigentlich, wenn man das anschaut, stellt ganz klar heraus, dass Christus der einzig Retter ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist ein Absolutheitsanspruch. Es ist intolerant. Jesus ist es. Niemand anders. Nicht mal ich. Mit meinen guten Werken. Der Jakobus will hier betonen, dass wir nicht durch einen Glauben gerettet sind, der nur aus Wort besteht, sondern wir sind durch einen Glauben gerettet, der sich in den Werken beweist. Mit anderen Worten, die Werke sind nicht die Wurzeln vor der Rettung. Ich bringe das vielleicht noch zwei, drei Mal, aber es soll wirklich runterfallen, das 20. Werke sind nicht die Wurzeln vor der Rettung, sondern sie sind nicht die Ursache, sondern sie sind die Wirkung. Ja. Ich bringe nochmal den Calvin, weil er bringt es immer ganz schön auf den Punkt. Zitat, wir werden durch Glauben allein gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der allein ist. Ich sage es nochmal, wir werden durch Glauben allein gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der allein ist. Also in Abwesenheit von Werk. Ein Kopfglaube, habe ich hier überschrieben, ist ein toter Glaube. Vers 18, Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Wahre Glaube und gute Werke sind untrennbar miteinander verbunden. Der Jakobus zeigt uns das hier, indem er eigentlich in diesem kleinen Abschnitt, der jetzt folgt, sich offensichtlich irgendwo eine Person an andere richtet. Und in einem Bibelkommentar habe ich diese Verse treffend ausgelegt gefunden und möchte mich das nicht vorenthalten. Da hat einer geschrieben, Kommentarschreiber, wir können das anschauen, als wäre da jetzt hier ein Sprecher, der erste Mann, und der redet mit dem zweiten. Und der erste, der ist wirklich gerettet, ist der Sprecher und sagt hier zum zweiten, wo behauptet, gläubig zu sein, aber er zeigt den Glauben nicht durch seine guten Werke. Der erste sagt ihm jetzt an, fordert ihn ein bisschen raus, durch einen Anspruch, den eigentlich der zweite gar nicht erfüllen kann. Wir können die Unterhaltung etwa so wiedergeben. Ja, sagt der erste Mann, richtig und zu Recht. Du kannst vielleicht schon sagen, dass du Glauben hast. Du kannst aber keine Werke vorweisen, die das zeigen würden. Ich behaupte, dass Glauben durch gute Werke bestätigt wird. Beweis mir, dass du Glauben ohne gute Werke hast. Beweis mir mal das, ohne Werke. Das kannst du nicht. Das klingt dir gar nicht. Du kannst anderen, die glauben, nur durch ein entsprechendes Leben beweisen. Ich selber werde dir aus meinem Werk den Glauben zeigen. Etwa in etwa so. Also, stammt nicht aus meiner Feder, aber es hat mich noch gut gedünkt, so zum Verständnis. Der Schlüssel zu diesem Wort hier, oder zu diesem Vers, liegt eigentlich im Wort zeigen. Zeigen, transparent machen, an was das man glaubt. Also mal Position beziehen im Handeln. Niemand kann glauben, ohne Werk zeigen, beziehungsweise unter Beweis stellen. Es braucht immer eine Beweisführung. Genau. Und wenn wir jetzt weiterfahren und ins Alte Testament zurückblättern in diesem Sinn, Vers 19 und 20. Genau, zuerst kommen noch Dämonen. Ja, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Da kommen wir wieder zu dem Kopfglauben. Immer noch redet der erste Mann, den ich vorhin geschildert habe. Der Glaube, den jemand für sich beansprucht, ist manchmal rein verstandesmässig, sehr intellektuell. Man stimmt irgendwo einer bekannten Tatsache zu. Also, die Sonne ist gelb, sie scheint, gut, ich muss gar nicht daran glauben, ich sehe sie ja, oder? Aber es gibt irgendwo eine Tatsache, Ursache und Wirkung und ich kann das glauben, einfach rein verstandesmässig. Eben, wie das Beispiel, das ich vorher erzählt habe, von dem Mann, der sagt, ja, ich glaube noch. Eben, ich gehe einmal am Sonntag, einmal im Jahr in die Kirche, zweimal, dreimal. Ich glaube noch, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube, er wird mir gnädig sein, weil ich ein gutes Leben geführt habe. Und so weiter und so fort. Also von dem her wird hier Glauben oftmals auf eine intellektuelle Ebene reduziert in diesem Sinn. Es braucht, wenn man so an Gott glaubt, eigentlich auch gar keine besondere Hingabe. Es braucht auch kein verändertes Leben, weil man genügt ja sich selber. Aber nein, der Mensch stammt nicht vom Affen ab. Ich glaube, Gott hat ihn geschaffen, in die Welt gestellt, ihn befeiget und er rettet sich jetzt selber und das Klima dazu. Es reicht also nicht, an die Existenz Gottes zu glauben. Und hier haben wir ja die Beweisführung der Dämonen, also mit den Dämonen, die er da bringt. Natürlich ist der Glaube an die Existenz Gottes die Grundlage, vor allem für Atheisten, die irgendwie zur Einsicht kommen, aha, mal gibt es sehr wahrscheinlich gleichen Gott. He? Aber rein intellektuell, Entschuldigung, der rettet nicht. Weil, wie es hier heisst, auch die Dämonen glauben an die Tatsache. Aber sie geben sich Gott nicht her, wenn man das so darf ausdrücken hier. Das ist kein rettender Glaube. Wenn ein Mensch wirklich an Gott glaubt, an Jesus glaubt, dann muss er mit Seele, Geist und der Tat, sage ich jetzt, dafür einsetzen. Und der Einsatz, also nicht, dass er sich jetzt selber rettet, sondern einfach das Geschenk annimmt, wo Gott ihm da in Christus anbietet, sondern der Einsatz zeigt sich vor allem in einem veränderten Leben. Aber Glauben ohne Werk ist ein reiner Kopfglaube und darum ein toter Glaube, wie es hier der Jakobus so darstellt. Und jetzt gehen wir zum Abraham ins Alte Testament. Ich bin da vorhin ein bisschen vorgegriffen. Ich lese weiter beim Vers 21. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? In Zukunft, also wenn wir weiterlesen, werden jetzt zwei Beispiele für tätigen Glauben genannt im Alten Testament. Abraham ist aus Werk gerechtfertigt worden, weil er den Isaak auf den Opfertisch gelegt hat, auf den Altar. Wir lesen jetzt das nicht zusammen durch, aus Zeitverhältnis, aber fassen das hier vielleicht kurz zusammen. Und das passiert im 1. Mose 15,6. Wenn wir das jetzt würden aufschlagen, lesen wir, dass der Abraham einem Herr glaubt und dass ihm das als Gerechtigkeit ist angerechnet worden. Hier ist also der Abraham durch den Glauben gerechtfertigt worden von Gott. Und erst im 1. Mose 22 kommt da die Geschichte, die Gegebenheit mit dem Opfer. Dort sehen wir, wie der Abraham seinen Sohn würde opfern. Und zu diesem Zeitpunkt ist er aus Werk gerechtfertigt. Tut ihr das daheim für euch nochmal durchlesen? 1. Mose 15,6. Ah ja, ich habe es hier aufgeschaut. Und 1. Mose 22. Wie das in Reihe kommt. Sobald der Abraham an Gott glaubt, ist er in Gottes Augen gerecht worden vor Gott. Eben 15,6. Aber nachher, 7 Kapitel später, stellt der Abraham auf eine Probe, auf eine Glaubensprobe. Und dass sein Glauben echt ist, dort kann er das bezeugen. Und sein Gehorsam hat näher lassen, dass sein Glauben auch nicht einfach Kopfglaube, sondern in der Hingabe ausdrückt. Wenn man so Bibelkommentare zu durchliest, dann wird auch beschrieben, dass viele Leute beanstandet wurden, dass ja niemand denen dabei war, wo die möglichen Opfer können passieren konnten. Der Abraham ist zwar von zwei Männern begleitet worden, oder? Die sind eher so ein bisschen im Hintergrund geblieben und er ist dann weiter mit dem Isaak selber bis dorthin gegangen. Aber eben, man kann davon ausgehen, die jungen Männer, die haben Abraham begleitet, haben das ein Stück weit mitbekommen, sind nicht weit weg in diesem Sinn und der Isaak selber war ja dort auch dabei gewesen. Einfach für die Argumentation, vielleicht habe ich das hier ein bisschen wenig präzise dargelegt, aber einfach für die, Argumentation zu entkräften von Leuten, die behaupten, ja, eben, das ist einfach eine Geschichte und der hätte ja irgendetwas können erzählen, was er dort mit Gott erlebt hat. Aber die Bibel bezeugt es näher auch und er wird ja auch im Hebräer als Glaubensheld näher zitiert. Das zu dem. Wenn wir weitergehen, Vers 22, 23, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllt sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Der Glaube beim Abraham wird eigentlich durch die Werke vollendet. Echter Glaube und Werk, wir sagen es zum nächsten Mal, lassen sich nicht voneinander trennen. Der Glaube ist die Ursache für die Werk und die Werk beweisen den Glauben. Das sehen wir eben auch in der Opferung von Isaac. Wir kommen langsam zum Schluss. Das ist die letzte Folie. Ich möchte euch hier nochmal den Vers 24 bis 26 lesen. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Das zweite Beispiel aus dem Alten Testament ist Rahab. Und Rahab war eine Prostituierte. Sie ist ganz sicher nicht durch ihren hervorragenden Charakter gerettet worden und was sie da hat gemacht, oder? Der lieblängen Tag und Nacht. Aber sie ist aus Werk gerechtfertigt worden, weil sie die Boten, die Kundschafter vom Volk Israel hat aufgenommen und auf einem anderen Weg wieder hat entlassen. Die Rahab war nicht eine Israelitin, sie war eine Kanaaniterin, die in der Stadt Jericho gelebt hat. Sie hat gehört, dass da ein siegreiches Heer daherkommt, sich der Stadt nähert, bisher keinen Widerstand hatte, oder den Widerstand, den sie hatte, haben sie gebrochen. Und ihr erfolgreich war sie in der Kriegsführung. Und sie hat aus diesem Wissen daraus geschlossen, dass der Gott der Hebräer der wahre Gott ist. Der wahre Gott. Und sie hat beschlossen, mit dem Gott in Verbindung zu treten, was auch immer das sie hat gekostet. Und wo die Kundschafter in die Stadt kamen, sie sind von ihr beherbergt worden, sie hat sie versteckt und durch das hat sie die Echtheit von ihrem Glauben der Beweis eigentlich erbracht von einem echten Glauben an den Gott von diesen Israeliten. Ein paar Menschen heutzutage missbrauchen den Abschnitt, um zu beweisen, dass die Rettung zum Teil von guten Werken abhängt. Aber was verstehen die Menschen unter guten Werken heutzutage? Spenden für wohltätige Zwecke, Schulden zahlen, zurückzuzahlen, immer die Wahrheit zu sagen, eben regelmässig in die Kirche gehen, eben so vielleicht einen Kopfglauben leben. Und jetzt, wenn wir von diesen guten Werken, die wir heutzutage assoziieren damit, mal die Werke anschauen, die da der Abraham und Rahab haben gemacht, dann kann man das ja ganz sicher nicht als gute Werke in einem humanistischen Sinn, sage ich jetzt mal, beantworten. Weil der Abraham, in seinem Fall, hat das ja geheissen, er war bereit, sein eigenes zu töten. Er hat sehr wahrscheinlich Kesp gerade sofort eingefahren, oder da? Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden, die wir haben, die haben das Kind weggenommen. Und im Fall von Rahab war es ja Verrat, oder? Auf Verrat und Kindsmord als gute Werke zu bezeichnen, hallo? Das macht ja nicht irgendwie ein Mensch, der Verstand hat, oder? Wenn man diese Verhaltensweise ohne Glauben anschaut, dann sieht das so aus. Dann sind das eher schlechte Verhaltensweisen als gute. Also nimm den Glauben weg und die Taten, die wären sehr wahrscheinlich nicht nur unmoralisch und hartherzig, sondern sogar sündig, oder? Ohne Auftrag, sage ich jetzt mal, ja. Das sind nicht meine Gedanken, das hat ein gescheiter Mann, der Herr McIntosh, geschrieben in einem Bibelkommentar. Und die beiden Abschnitte zeigen uns ja auch einfach Lebensgeschichten auf. Vom Abraham, es ist eine Lebensgeschichte. Von Rahab, es ist eine Lebensgeschichte. Es sind Lebenswerke und es sind nicht Gesetzeswerke, weil sie das Gesetz haben befolgt. Sondern es ist ein Leben, das eigentlich durch die Werte zeugt, dass da Gott der ist, der durch den Einfluss auf das Leben oder Einfluss nimmt. Wenn man nochmal Abraham abstand, glauben, jetzt wird wegnehmen, sein Böses, wenn man sie als Glaubensfrucht anschaut, sind es eben Lebenswerke. Darum haben wir es hier auch nicht mit einem Abschnitt zu tun, der uns die Rettung durch gute Werke lehrt. Also, der hat das Argument auch entkräftet. Und Vers 26, mit dem möchte ich schließen: Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und zu dieser Folie. Der Jakobus, der schließt den Abschnitt mit der Aussage, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und damit wird das Thema eigentlich sehr schön zusammengefasst. Der Jakobus vergleicht den Glauben mit dem menschlichen Leib und ordnet dabei die Werke im Geist zu. Der Leib ist ohne Geist leblos und nutzlos. Wäre er klinisch tot in diesem Sinn. Oder hirntot, wäre er irgendwie im Koma. Der Leib müsste künstlich ernährt werden. Darum ist auch der Glaube ohne Werk tot. Er nützt nicht, er nützt nichts, er ist wertlos. Offensichtlich handelt es sich eben um den falsch, nicht um einen wahr rettenden Glauben. Und zusammengefasst könnte man sagen, dass der Jakobus unser Glauben daran misst, wie wir auf diese Fragen hier reagieren. Bin ich bereit, in meinem Leben herzugeben, da fehlt noch die Hälfte, Entschuldigung, was mir wichtig ist? Bin ich bereit, das habe ich geschrieben, das Liebste in meinem Leben herzugeben? Bin ich bereit? Das fragt eigentlich der Jakobus. Bin ich bereit, wie der Rahab, zum Verräter zu werden? In einer Welt, die Gott nicht nachfolgt. Einfach in diesen Bereichen, dass ich Christus treu bleiben kann. Also, Verräter, vielleicht habe ich das hier falsch formuliert, verlügnen. Die Welt verlügnen, dass ich eigentlich Christus treu bleiben kann. Maßstab der Welt. Und wieder auf die Gemeinde bin ich bereit, eben völlig antizyklisch mit Leuten umzugehen, die sonst am Rand stehen von unserer Gemeinde. Also nicht wie jeden Sonntag an denen vorbeilaufen, sondern auf die zuzugehen. Damit haben wir eigentlich den Bogen von diesem Kapitel 2 geschlossen, dass wir in unserer Gemeinde Werk sollen tun. Werk vor Liebe. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke vielmals für dein Wort. Auch wenn man es alle ein bisschen auseinandernehmen und tiefer betrachten, es ist die absolute Wahrheit und lohnenswert, in die Tiefe zu gehen. Und du siehst, was wir für Geschöpfe sind und darum hast du uns gerettet. Und du siehst, wo wir Mühe haben. Mühe haben, auch als Gerettete, als Begnadigte, eben ihre Gemeinde ist so zu verhalten, dass es dir Ehre macht. Ich möchte um Vergebung bitten, wo wir immer wieder umkehren in diesen Gebieten, wo wir lieblos sind zu anderen Leuten, wo wir uns überheben über andere Leute. Und ich möchte bitten, füll du uns mit deinem Geist, mach du uns aufmerksam, mach du uns sensibel, dass wir die Werke tun, die dich verherrlichen. Tu du diese Werke durch uns. Nach deiner Gnade. Amen.